So, guten Morgen. Dann fangen wir an. Noch ein kleiner Hinweis zu den Praktikumsaufgaben, die Sie eingeschickt haben. Sie sollten jetzt alle von mir zur ersten Übung eine Antwort gekriegt haben. Wenn irgendjemand zur ersten Übung mir was geschickt hat und noch keine Antwort hat, dann bitte nochmal melden. Dann wäre das untergegangen, aber ich glaube eigentlich, dass ich sie alle erwischt habe. Entsprechend von der zweiten Übung wird es wahrscheinlich auch wieder bis ungefähr Donnerstag oder so dauern, bis die letzten die Antwort von mir bekommen. Ja, weil die Abgaben sind ja jetzt etwas verzögert, dadurch, dass ich gesagt habe, sie können sich Zeit lassen, jeweils bis zum Donnerstag. Und es sind jetzt schon relativ, nee, es sind eigentlich alle wahrscheinlich jetzt da von der zweiten Übung und ich fange jetzt erst an, das zu bearbeiten. Das heißt, das kommt dann so im Laufe der nächsten 5-6 Tage oder so, kriegen Sie da die Antwort, ne? Immer in diesem Rhythmus praktisch, bevor wir uns dann zur nächsten Übung treffen, sollten Sie dann die vorherige irgendwann auch gekriegt haben von mir. Und ich denke, Sie haben gesehen, ne, wegen der Punktevergabe, also wenn Sie irgendwas Vernünftiges dahingeschrieben haben oder so, haben Sie eigentlich immer volle Punkte gekriegt, auch in den Fällen, wo ich dann Sachen bemängelt habe, dass sie nicht in Ordnung sind, also inhaltlich. Habe ich auch in der Regel die Punkte gegeben. Das Einzige, das hatte ich ja letztes Mal schon angesprochen, bei denen, die da Texte aus Wikipedia komplett abgeschrieben haben oder so, das war dann nicht okay. Und da habe ich dann halt was abgezogen. Ne? Gut, dann machen wir weiter im Programm. Wir haben ja über Prozesse und über Threads gesprochen und da die Theorie uns angeguckt. Soweit es jetzt am Anfang möglich ist. Ne, wie gesagt, wenn wir später andere Sachen wie Scheduler und Speicherverwaltung haben, das hat natürlich auch alles mit Prozessen und Threads zu tun. Das Thema taucht also immer wieder auf. Ja, wir sind damit noch nicht komplett durch. Nur so der erste Theorieblock in diesem Prozesskapitel praktisch, das ist erstmal durch. Was jetzt noch kommt, was wir uns heute anschauen, ist die Programmierpraxis unter Linux. Ja, wobei ich es in Form von Folien einfach nur zeige und ein bisschen was erzähle. Und in der nächsten Übung wird es dann auch Aufgaben zu Threads geben. Ja, wir haben ja bisher nur Prozesse gehabt und dann kommt dann eben auch was zu den Threads. Also nicht heute für die, die jetzt in der zweiten Übungsgruppe sind, sondern eine Woche später. Ja, über den Anfang haben wir schon gesprochen, beziehungsweise Sie haben das in der Übung schon gesehen. Also diese Funktion Fork ist in der Unix-Welt die Standardmöglichkeit, mit der man einen neuen Prozess erzeugen kann. Und das auf den ersten Blick Eigenartige bei Fork ist, dass eine mehr oder weniger identische Kopie einfach von dem Prozess erzeugt wird, in dem gerade Fork ausgeführt wird. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwie so einen sequentiellen Ablauf von mehreren Befehlen haben und irgendwo steckt da ein Fork drin, dann wird der Prozess einfach verdoppelt und in beiden Prozessen, sowohl in dem, der vorher schon da war, als auch in dem, der als Kopie entstanden ist, geht es einfach linear in der Programmausführung hinter diesem Fork weiter. Das heißt, wenn Sie nicht sowas machen, wie es hier sichtbar ist, dass Sie also praktisch den Rückgabewert dieser Funktion Fork abfragen und dann eine Fallunterscheidung darüber machen, weil Sie können mit dem Rückgabewert können Sie erkennen, ob Sie der Vaterprozess oder der Sohnprozess sind. Wenn Sie das nicht tun, dann hätten Sie einfach zwei Prozesse, die anschließend ja genau dieselben Dinge weitermachen. Das will man eigentlich nie. Ja, also ich habe noch keinen Code gesehen, man kann das im Rahmen einer Übungsaufgabe machen, um mal zu sehen, was passiert. Und diese kleine Beispielaufgabe, die Sie hatten, die macht ja auch genau das. Die gibt anschließend aus irgendwas ja, nach dem Fork oder so. Das war diese Praktikumsaufgabe. Und wenn Sie versuchen, da jetzt irgendeine sinnvolle Anwendung zu konstruieren, wird das in der Regel nicht gehen. Ja, das heißt, was man eigentlich immer machen will, ist, dass man diesen Wert, der von Fork zurückgegeben wird, dass man den abfragt. Und der Trick ist eben, dass in beiden Prozessen jeweils ein unterschiedlicher Wert dabei rauskommt. Wenn der Rückgabewert 0 ist, dann weiß der Prozess, der diesen Rückgabewert sieht, dass er der Sohnprozess ist. Und wenn der Rückgabewert nicht 0 ist, dann ist klar, wir sind im Vaterprozess und das, was zurückgegeben wird, ist die Prozess-ID von dem neu erzeugten Sohn. Ja. Meinen Sie, dass man das auch umdreht?
Das ist doch dann falsch geworden, wenn die ID vom Sohn anders ist.
Sie meinen, es wäre besser, wenn es andersrum wäre. Wenn der Vater 0 zurückkriegen würde und der Sohn, was würde der dann kriegen aus Ihrer Sicht? Die ID vom Vater oder was? Fänden Sie das besser?
Nee, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, dann kriegt doch der Sohn immer eine eigene ID.
Der Sohn kriegt eine neue Prozess-ID.
Oder kriegt er immer 0?
Na, Sie müssen unterscheiden die Prozess-ID des Prozesses und der Rückgabewert von Fork. Der Rückgabewert ist nicht die eigene Prozess-ID, sondern der Rückgabewert ist 0, wenn es der Sohn ist, und der Rückgabewert ist irgendwas, eine Zahl, ungleich 0, wenn es der Vater ist. Ja, das heißt, der Vater sieht erstens, er ist der Vater, weil der Wert nicht 0 ist, und er sieht die Prozess-ID vom Sohn, den er gerade erzeugt hat. Und der Sohn sieht anhand der 0, dass er eben der Sohn ist, ja, und weiß zunächst mal nicht, was jetzt die Prozess-ID vom Vater ist. Aber die kann er abfragen. Es gibt eine Funktion getppid, ja, also getParentProcessID, die ohne Argumente aufgerufen wird und die gibt einem die ID des Vaters zurück. Warum machen wir das nicht umgekehrt? Man könnte ja auch sagen, Fork funktioniert so, dass im Vaterprozess 0 zurückgegeben wird und im Sohnprozess wird die ID des Vaterprozesses zurückgegeben. Ja, dann wäre auch klar, also wenn man es einfach umdrehen würde, wäre es auch klar, wer ist der Sohn und wer ist der Vater. Aber es hätte einen Nachteil. Welchen Nachteil hat das? Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt in der Vorlesung.
Was der Vater nicht, wer sein Sohn ist.
Genau, und warum ist das schwieriger, als wenn der Sohn nicht weiß, wer der Vater ist?
Weil der Vater den Sohn beeinflussen können soll.
Ja, gut, es könnte auch sein, dass der Sohn den Vater beeinflussen will, aber was ist das genaue Problem? Was meinen Sie?
Der kann ja mehrere Kinder haben,
die kann man
ja
auch
entscheiden,
genau.
Ja. Ein Prozess kann nur noch ein Vaterprozess.
Genau. Also nochmal in laut, die Antwort ist einfach, ein Vaterprozess oder generell ein Prozess kann natürlich mehrere Sohnprozesse oder Kindprozesse erzeugen und die will er möglicherweise unterscheiden. Ja? Der macht vielleicht eine Schleife und erzeugt 10 Sohnprozesse und speichert die Liste dieser Prozess-IDs von den Söhnen, speichert er irgendwie in einem Array oder sowas, dass er sich das merken kann, welche er da erzeugt hat. Und das funktioniert nur, wenn er die Prozess-ID von dem neu erzeugten Kindprozess praktisch direkt als Rückgabewert kriegt. Ansonsten hat er keine Möglichkeit mehr. Weil es gibt nicht sowas wie getChildProcessID. Ja, man hat zwar die Möglichkeit zu gucken, was habe ich alles für Kindprozesse, indem man einfach durch den Prozessbaum, der da entsteht, durchgeht und halt guckt, was es da gibt. Das kann man schon machen, aber man weiß dann nicht mehr, zum Beispiel in welcher Reihenfolge man die gestartet hat und welche Aufgaben man denen gegeben hat. Ja, also deswegen muss es unbedingt so rum sein. Wenn man es andersrum machen würde, wäre es nicht so gut. Ja, gut, und das ist einfach nur im Prinzip eine Variante von dem, was Sie in der Praktikumsaufgabe schon gesehen haben, nur dass wir da eben nicht diese Fallunterscheidung drin hatten. Ja, wenn Sie das Programm übersetzen und laufen lassen, dann sehen Sie einfach die Ausgabe eben diese beiden Zeilen und die kommen aus zwei unterschiedlichen Prozessen. Ja. Entscheidend an der Stelle ist auch nochmal, die beiden Prozesse haben unmittelbar nach dem Fork ja ihre eigenen Speicherbereiche. Ja, weil wir gesagt haben, Prozesse haben immer eigenen Speicher. Das kann also nie sein, dass zwei Prozesse laufen und die greifen wirklich auf das gleiche RAM zu. Das ist immer separiert. Aber da der neue Prozess ja als Kopie des ersten entstanden ist, ist er natürlich prinzipiell zunächst mal gleich. Ja, also in dem kopierten Speicherbereich steht da dasselbe drin wie in dem nicht kopierten. Und wenn wir zum Beispiel an dieser Stelle bei dem Fork den Rückgabewert nicht in diese Variable PID reinschreiben würden, ja, PID wie Process ID, sondern wenn wir das einfach nur in dem if irgendwie abfragen würden, if Fork ja, gleich 0 und dann irgendwie die Fallunterscheidung daraus machen, dann wäre auch unmittelbar danach wären die Inhalte aller Variablen immer noch gleich. Ja, dadurch, dass wir den Wert in die Variable pit reinschreiben, haben wir schon unmittelbar nach dieser Zeile pit gleich fork, haben wir direkt danach schon eine Abweichung in den beiden Speicherabbildern. Ja? Können Sie sich einfach so vorstellen, Sie haben hier den Speicher vom Prozess 1, da haben Sie hier oben irgendwie den Code, meinetwegen, ja, und hier unten sind irgendwelche Daten. Und hier ist irgendwo eine Stelle, wo die Variable pit drin ist. Ja, und in dem Moment, wo Sie jetzt eine Kopie davon machen, mit diesem Befehl int pit gleich fork, entsteht eben ein neuer Prozess P2 mit im Prinzip demselben Speicherbild. Ja, also der Code ist derselbe. Hier unten sind die Daten. Und was sich jetzt geändert hat, ist der Wert für PIT. Ja. Der ist nicht mehr gleich. Ja.
Also der Vater schreibt, dass wenn er den Fork aufruft, dann 0 rein und das Kind schreibt seine eigene Kiel wieder rein.
Der Sohn schreibt 0 rein und der Vater schreibt die PIT vom Sohn rein. Ja. Also das hier ist der Sohn.
Also aus Vatersicht bekommt er bei dem Fork die PID des Sohns und das Kind bekommt bei dem Fork die 0, damit es weiß, dass
es genau. Ja, also hier in dem Sohn, da steht 0 drin.
Ja.
Und in dem Vater, da steht praktisch drin PID of P2 ist das in dem Fall.
Ich habe mich nämlich vorher gefragt, weil Sie gesagt haben, der Vater speichert dann, oder man könnte eine Liste von PIDs von Kindern anlegen. Ich habe mich nur gefragt, wenn ich jedes Mal 0 zurückkriege als Vater, wie ich die
abspeichere. Nee, das ist genau das, was ich eben erläutert habe.
Wenn ich dann, sagen wir mal, ich erstelle jetzt meinen 10. Sohnprozess, dann hat aber dieser 10. Sohnprozess ja auch 9 Kindsprozesse bei sich im Speicher stehen. Also 9 Prozesse als Kindsprozesse bei sich im Speicher stehen, weil ja alles gekühlt wird.
Ja. Ja.
Das heißt, ich kenne potenziell meine Brüder.
Als letzter.
Ja, wenn Sie das so machen, dass Sie eben eine Liste erzeugen, aber das Problem tritt nicht wirklich auf, weil diese 10 erzeugten Kinder sind sich alle bewusst, dass sie Kinder sind. Und die nutzen einfach dann diese Liste nicht. Die interessiert die nicht. Die könnten da reingucken, aber das wäre dann, ja, je mehr sie erzeugen, umso größer wird die Liste und ja, der eine hat dann halt 4 da drin stehen, der andere hat 6 da drin stehen und so weiter. Und die wachsen anschließend nicht mehr. Ja, also wenn der Sohnprozess einmal abgekoppelt ist und der Vater erzeugt das nächste Kind, dann wird das nicht mehr aktualisiert, weil ja schon ein neuer Speicher angelegt wurde. Und Sie sehen immer nur das, was schon erledigt wurde bis zum Fork. Was nach dem Fork passiert in einem anderen Prozess, können Sie nicht mehr sehen. Ja. Und das ist eben, das ist auch so das Grundproblem, dass man von der Logik her sich einfach klar machen muss, man will nicht in dem Vater- und in dem Sohnprozess anschließend dasselbe machen. Weil das wäre genau so eine Geschichte. Wenn ich diese 10 Söhne erzeuge und die Söhne fangen an, irgendwas mit dieser Liste, die ich da gemacht habe, zu tun, dann würde das eigentlich heißen, die versuchen so die Rolle vom Vaterprozess zu übernehmen. Ja? Aber das sollen sie nicht. Also in der Regel wird es so aussehen, dass das, was man in dem Vaterprozess irgendwie als Initialisierung oder so gemacht hat, dass das vom Sohnprozess nicht mehr verwendet wird. Ja? Es gibt so ein paar Dinge, wenn zum Beispiel der Vater und der Sohn kommunizieren wollen, dann geht man hin und legt eine sogenannte Pipe an. Das ist eine Einwegkommunikation, mit der der eine mit dem anderen sprechen kann. Und dann würden in beiden Prozessen, würde diese Variable, über die man die Pipe ansprechen kann, die würde in beiden verwendet. Ja? Wobei die zeigt praktisch dann auf dasselbe Pipe-Objekt, sage ich mal, im Betriebssystem. Aber es sind auch wieder tatsächlich unterschiedliche Variablen, weil es verschiedene Speicherstellen sind. Es sieht zwar genauso aus in beiden Prozessen, ja, auch die sozusagen die Umsetzung intern, was das für eine Speicheradresse ist, wird dieselbe sein, weil der neue Prozess denselben Blick auf den Speicher hat wie der alte, wie der Vaterprozess. Aber tatsächlich wird es so umgesetzt, dass man sich da nicht in die Quere kommt, ne? Weil es eben separate Speicherbereiche sind. Ähm, Eine der häufigsten Anwendungen für Fork ist, dass man eigentlich gar nicht diese Fallunterscheidung machen will und dann in den beiden Prozessen irgendwelche unterschiedlichen Dinge tut, sondern dass man das Ganze nur verwendet, um ein weiteres Programm zu starten. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie etwa in einer Shell arbeiten und da ein Kommando eingeben, um ein Editorfenster zu öffnen oder so, ja, dann wollen Sie einfach, dass dieser Editor halt geladen wird, das Binary liegt irgendwo, also die ausführbare Datei liegt irgendwo auf der Platte, das soll geladen werden und soll dann laufen. Und das macht man, indem man Fork mit einem sogenannten exec kombiniert. Sie können exec auch alleine benutzen, exec wie execute ausführen, bedeutet einfach, ersetze das gerade in diesem Prozess laufende Programm durch eins von der Platte, das was angegeben wird. Ja, das heißt in exec, es gibt eine ganze Familie von, also sogenannte Familie von exec Systemaufrufen bei Linux und anderen Unix-Systemen, die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Also dieses exec L und die anderen, die heißen dann exec irgendwas. Ja, die machen im Prinzip alle dasselbe, das sind nur so kleine Unterschiede, die Art und Weise, wie die Parameter zum Beispiel angegeben werden. Sie können hier sehen, es wird der Editor hier als erstes Argument angegeben, also das ist in dem Fall so ein GNOME-Editor, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und dann kommt als Argument für diesen Editor halt der Name einer Datei, der soll diese Datei öffnen zum Editieren. Und dahinter ist noch ein Nullpointer, um zu sagen, das war's, ja, Ende der Argumente. Das ist eine Variante. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel ja, so eine Art Array anlegen, wo die Sachen alle drinstehen, also der Name des Programms und alle Argumente, und dann übergeben Sie nur ein Argument, nämlich einen Zeiger auf dieses Array, wo das losgeht. Ja, und dann gibt es noch Varianten, dass man sich zum Beispiel hier den Pfad sparen kann, das User Bin vor dem gedit, dann ändert sich schon wieder der Name des verwendeten exec-Aufrufs. Das ist aber alles jetzt nicht wirklich relevant. Wenn man also die Manpage von einem dieser Biester aufruft, dann kriegt man praktisch die Übersicht über alle und kann dann einfach gucken, welchen brauche ich jetzt gerade. Ja, aber letzten Endes, wie genau jetzt die Parameterübergabe aussieht, ist eigentlich nicht so wirklich interessant. Also das wäre jetzt auch nichts, wo ich abfragen würde, welchen von den 8 verschiedenen, ich glaube es gibt 8 Stück, welchen von diesen 8 exec-Aufrufen sollen Sie verwenden. Ja, und falls ich Sie irgendwann mal in der Prüfung bitte, irgendwas mit exec zu machen und Sie verwenden dann den falschen mit dieser Art von Argumentübergabe und Sie hätten eigentlich einen anderen nehmen müssen, ja, dann das ist mir egal. Also das ist etwas, ich weiß es auch nicht auswendig und das muss man auch nicht auswendig wissen, es sei denn, man macht den ganzen Tag nichts anderes als irgendwelche Programme, wo exec drin vorkommen. Ja, es geht nur ums Prinzip. Und das Prinzip ist, in dem Moment, wo exec ausgeführt wird, wird eben das aktuelle Programm genommen, das, was da in dem Prozess drin ist, und wird überschrieben durch das, was von der Platte nachgeladen wird, und dann wird das ausgeführt von dessen Startadresse, wo auch immer die ist. Ja, das heißt, was passiert, wenn ich so einen Code habe, ein kleines Programm, main, und da steht drin irgendwie exec, ja, ich lasse jetzt mal die genaue Beschreibung weg, hier irgendwas, keine Ahnung, ich mache eine Bash auf. Ja, und dahinter steht dann printf, hallo. Ja, das Ding nehme ich, kompiliere das. Was meinen Sie, was das macht? Ja?
Naja, es öffnet die Bash, und die Bash, wenn es zumacht, kommt mit Hallo ausgegeben.
Nee.
Also ich meine, wenn das, was geöffnet werden sollte, ja, nach dem geschlossen wird und der returnt wieder, dann wird die nächste Zeile ausgegeben, solange blockiert
das Programm. Nee, das ist es eben genau nicht. Also deswegen habe ich das Beispiel angeschrieben, weil das eine häufige Fehlinterpretation ist. Überlegen Sie nochmal, was ich gesagt habe. Das bedeutet Folgendes: Sie haben diesen Prozess, ja, sagen wir mal, der hat Prozess-ID 100, wenn Sie den starten. Ist ein fester Prozess. So. Und in dem Moment, wo der exec ausgeführt wird, passiert eben Folgendes: Es wird dieses Bash-Programm von der Platte geladen und wird in den Speicherbereich von diesem Prozess 100 reingeschrieben. Ja, das heißt, das Programm, was wir da vorher hatten, das ist weg. Das ist gar nicht mehr da. Stattdessen ist da jetzt die Bash. Die Bash hat jetzt Prozess-ID 100. Ja, es ist kein neuer Prozess entstanden, weil wir haben keinen Fork gemacht. Wir haben nur ein Exec gemacht. Und das heißt, das ursprüngliche Programm ist überschrieben und die Bash arbeitet jetzt. Und wenn Sie die Bash irgendwann verlassen, dann passiert das, was immer passiert, wenn Sie eine Bash verlassen, der Prozess ist weg. Ja, dieser Code, der hinter dem Exec steht, kann nicht ausgeführt werden. Es gibt eine Möglichkeit, dass er doch ausgeführt werden kann. Ja, da muss irgendwas schief gehen. Also was könnte in so einem Programm schief gehen? Bash not found, genau. Ja, wenn Sie keine Bash im System haben, dann kann dieser Exec-Aufruf nicht funktionieren. Es reicht, wenn Sie sich da vertippen oder sowas. Dann kehrt der Exec mit einem Fehlercode zurück und dann wird das Programm weiter bearbeitet. Also Exec ist sozusagen nicht destruktiv, wenn es das auszuführende Programm oder nachzuladende Programm, wenn es das nicht gefunden hat. Deswegen sollte man so ein Exec immer in irgendwelche Sachen einklammern, dass man halt den Rückgabewert abfragt. Also normalerweise hat man keinen Rückgabewert. Ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es geht. Ich glaube, Exec hat auch im Fehlerfall keinen Rückgabewert. Genau, das sehen wir auf einer der nächsten Folien. Sondern man muss dann so eine Fehlervariable auslesen und daran kann man erkennen, ob das erfolgreich war. Ja? Aber wenn es praktisch gut geht, dann darf nach so einem Exec nichts mehr passieren. Und da man jetzt in der Regel, wenn man ein weiteres Programm startet, wie eben hier jetzt ein Editor oder eine Bash oder sowas, weil man nicht will, dass das aufrufende Programm auch verschwindet, kombiniert man Exec meistens mit einem Fork. Ja, das heißt, um ein neues Programm zu starten, das alte aber nicht zu zerstören dabei, geht man hin und man macht mit Fork erst eine Kopie, ja, mit einer Fallunterscheidung, wo Vater und Sohn erkennen, wer ist. Und der Vater, wenn er merkt, ich bin der Vater, der arbeitet halt weiter das laufende Programm ab, was auch immer das tut. Und der Sohn macht nichts anderes als ein Exec. Ja, und das heißt, dass der Sohn, der zunächst eine identische Kopie von dem Vater war, der wird dann eben mit dem aufgerufenen Programm überschrieben und hat dann praktisch gar nichts mehr zu tun mit dem ursprünglichen Programm. Ja. Im Gegensatz zu Spawn oder sowas oder WinExec, wie das bei Windows zum Beispiel also geht.
Einfach einen neuen Prozess starten, wo man das Parameter übergeben kann, welches Programm
startet. Ja, also es hat die Historie da drin, dass sie brauchen auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Fork zu machen. Weil dieses ganze Zeug ist entstanden zu einer Zeit, als es noch keine Threads gab. Und wenn Sie keine Threads haben, dann müssen Sie ja Parallelprogrammierung irgendwie mit Prozessen machen. Und damit diese mehreren parallel laufenden Prozesse irgendwie miteinander kommunizieren können, müssen die einander gegenseitig erzeugen. Ja, also es hilft Ihnen nichts, wenn Sie unabhängig irgendwie 5 Prozesse starten, die finden nicht zusammen. Die könnten dann nur über, was weiß ich, Zugriff auf eine gemeinsame Datei oder sowas zusammenfinden, sich überhaupt erkennen, dass sie zusammengehören. Und weil das aufwendig ist, also das bedeutet halt Zugriff auf die Festplatte, ja, und es gibt einfachere Mechanismen wie Prozesse, die sich mit Fork gegenseitig erzeugt haben, wie die miteinander kommunizieren können. Deswegen braucht man auf jeden Fall dieses Fork-Modell. Jetzt könnte man sagen, man könnte einfach eine Zusatzfunktion machen, die sowas wie ein WinExec macht, ja, um einfach fremde Programme zusätzlich zu starten. Aber das hat man halt nicht gemacht und ich meine, wenn man das haben will, ist es ja kein Problem, sich eine Mini-Bibliothek zu schreiben, die dieses WinExec macht. Ja, es steht da, wie es geht. Also Sie würden halt die Liste der Argumente dann einfach da reinkopieren und fertig. Ja. Genau, also das ist eben, bei anderen Betriebssystemen gibt es häufig diese Fork-Geschichte nicht. Also alles, was irgendwie Unix-artig ist, macht es so. Ja, Linux hat ja das nicht erfunden, sondern Linux basiert ja auf einer langen Geschichte, irgendwie über 30 Jahre von Unix-Systemen und hat praktisch alles nachgebildet oder nachgebaut, was schon immer bei Unix war. Und alle Unix-Systeme kennen Fork und Exec und nichts anderes. Andere Betriebssysteme wie eben Windows gehen einen anderen Weg. Die haben kein Fork-Modell. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn Sie irgendwer hatte mit Cygwin unter Windows versucht, diese Fork-Aufgabe zu bearbeiten. Und ich meine, das wäre irgendwie daneben gegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Ich hatte eine Rückmeldung gekriegt, wo dann auch noch eine Mail hinterher kam, dass das alles irgendwie nicht richtig geklappt hat und so. Das könnte was damit zu tun haben, dass Windows nativ diese Fork-Idee nicht unterstützt. Also eine 1:1 Kopie von einem Prozess anzulegen und ja, dieses Verhalten eben wie bei Unix oder Linux zu zeigen, das ist im Standard Windows einfach nicht drin. Das hat nur die Möglichkeit, eben mit WinExec komplett neue Programme als neue Prozesse zu starten oder, wenn man Parallelprogrammierung machen will, eben neue Threads zu erstellen. Ja, Windows ist einfach viel, viel jünger und zu der Zeit, als die Windows ja, Programmiermodelle entstanden sind, waren Threads halt schon bekannt und dann hat man gesagt, dann braucht man dieses Fork-Modell nicht. Ja. Es ist nicht so, dass Microsoft keine Kenntnis über solche Sachen gehabt hätte. Die haben ja auch vor Windows ein eigenes Unix-System gehabt, also was sie auch selber entwickelt hatten, was nur nie irgendwie groß verwendet worden ist. Also die haben schon Leute auch da, die sich mit diesen ganzen Unix-Sachen auskennen würden. Das war eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir brauchen diese Fork-Geschichte nicht. Aber in allen Unix-artigen Systemen ist es eben bis heute so und es wird wahrscheinlich auch nie weggehen aus diesen Systemen, einfach weil es Kompatibilität zu alter Software brechen würde. Ja, das will man nicht. Ja, aber das heißt eben, wenn Sie ein größeres Programmierprojekt haben, was Sie unter Unix entwickelt haben und wollen das nach Windows portieren, dann ist das erste Problem, falls Sie da irgendwas mit Fork und Exec gemacht haben, dass das nicht mehr geht. Ja? Also diese Kombination Fork plus Exec, die können Sie einfach in so einen WinExec oder irgendwas ähnliches übersetzen. Aber wenn Sie was Echtes machen, dass Sie eben per Fork einen Prozess splitten und dann in beiden Prozessen weiterrechnen und dann die beiden Prozesse noch miteinander irgendwie kommunizieren lassen, das werden Sie so einfach nicht übersetzt kriegen. Ja? Nur indem Sie da aus den Prozessen Threads machen, ja, und dann haben Sie ein bisschen Aufwand. Ja. Jetzt haben wir schon gesagt, im Prinzip haben Vater und Sohn so viel miteinander nicht zu tun. Es gibt aber einen Punkt, Sie können nämlich als Vater auf den Sohn warten. Also Sie können sagen, ich will erstmal nicht weiter arbeiten, so lange, bis der Sohn mit seiner Aufgabe fertig ist. Das entspricht so ein bisschen dem Verhalten, was Sie in der Shell haben. Wenn Sie in der Shell ein Kommando eingeben und dann nicht so ein kaufmännisches Und hinten dran hängen, dann passiert ja Folgendes, dieses Kommando wird abgearbeitet und tut halt irgendwas, braucht vielleicht eine Weile, weil es auf der Platte rumrödelt und irgendwann gibt es die Ergebnisse aus und dann kommt wieder der Shell-Prompt. Ja? Und sofern es jetzt nicht ein internes Kommando in der Shell ist, wo die Shell das selber abarbeitet, sondern ein externer Befehl, auch sowas wie LS, ja, wo Sie in der Shell sich ein Inhaltsverzeichnis mit ausgeben lassen, das ist auch ein externes Kommando, das ist nicht eingebaut in die Shell. Also was dann passiert ist eben, dass jetzt die Bash zum Beispiel diesen LS-Befehl startet und unmittelbar, und das macht sie über diese, sie macht das genau über diese Fork-Exec-Schiene. Ja, also die Shell macht einen neuen Prozess, startet da drin dieses LS-Kommando und das wird abgearbeitet. Und damit jetzt nicht unmittelbar nach dem Abschicken des Kommandos wieder der Shell-Prompt erscheint, ja, und ihre nächsten Eingaben entgegennimmt und das Ganze wird dann noch unterbrochen von Ausgaben vom LS-Kommando oder sowas, sagt die Shell an der Stelle, ich warte aber, bis der Sohn-Prozess fertig ist. Ja, und dafür gibt es diesen Wait-Aufruf. Und das können Sie hier sehen, das ist im Prinzip derselbe Code wie vorher. Also ein Prozess, der einen Fork macht und sich merkt, ob er Vater oder Sohn ist, Fallunterscheidung. Der Sohn macht einfach irgendwas, der gibt eine Zeile Text aus, ich bin der Sohn. Und der Vater macht auch wie bisher die Ausgabe von, ja, ich bin der Vater. Und dann sagt er Wait. Und mit Wait wartet er darauf, dass der Sohn fertig wird. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, auf welchen Sohn wird da gewartet? In dem Fall haben wir nur einen Sohn, dann ist es relativ klar, es ist halt der eine Sohn. Wenn es mehrere Söhne gibt, könnte es ja sein, dass die in umgekehrter Reihenfolge fertig werden, wie sie gestartet wurden, und es irgendwie Chaos erzeugt. Also es gibt auch eine Möglichkeit, auf einen bestimmten Sohn zu warten. Aber was das Wait einfach bewirkt ist, der Vaterprozess wird in dem Moment, wo Wait aufgerufen wird, wird er nicht weiter ausgeführt, sondern praktisch pausiert, solange bis der Sohnprozess mit was auch immer er da tut fertig ist, und erst dann wird der Vaterprozess dann auch beendet. Ja, und wenn Sie, genau, wenn Sie dieses Programm übersetzen würden ohne das Wait, dann würde Folgendes passieren: Wenn Sie das dann in der Shell starten, es wird hier erst der Prozess verdoppelt mit Fork, dann schauen wir uns an zunächst, was der Vaterprozess tut. Der würde sofort diese Textzeile ausgeben und sich dann beenden, ja, wenn wir das Wait nicht haben. Dann wäre der Vaterprozess weg. Und das heißt, weil der Vater ja in der Shell gestartet wurde, dass dann der Shell-Prompt wieder erscheint. Ja, also das Verhalten wäre zunächst mal, da erscheint, ich bin der Vater, und dann kommt wieder der Shell-Prompt und Sie können den nächsten Befehl eingeben. Und während Sie da tippen und den nächsten Befehl eingeben, sind im Sohn-Prozess hier diese 2 Sekunden vergangen, die Sleep 2 wartet. Ja, Sleep ist einfach eine Systemfunktion, die wartet n Sekunden, wenn Sie dann n reinschreiben. Und nach diesen 2 Sekunden haut der Sohn-Prozess die Zeile, ich bin der Sohn, raus. Und das passiert, während Sie da am Tippen sind und ja schon das nächste Kommando eingeben. Das heißt, das versaut Ihnen die Eingabezeile, weil Sie nicht mehr erkennen können, was habe ich geschrieben, was hat dieser Prozess noch ausgegeben. Und deswegen ist es in diesem Beispiel ganz hilfreich, hier mit Wait zu warten. Weil das Wait führt dazu, dass eben nach der Ausgabe hier von Ich bin der Vater, dass zunächst mal gewartet wird auf den Sohn. Dann kommt irgendwann der Sohn, gibt aus, ich bin der Sohn, beendet sich. Erst wenn der Sohn beendet ist, kehrt hier im Vater das Wait zurück und dann wird der Vater beendet. Ja, und dann haben Sie eben nach ungefähr 2 Sekunden, kriegen Sie wieder Ihren Shell-Prompt und können dann vernünftig weiterarbeiten. Ja, also Wait kann man verwenden für so Steuerungen, ja, dass man einfach guckt, wenn Sie jetzt so einen ganzen Baum von Prozessen irgendwie erzeugt haben, dass Sie einfach warten, bis Sie die alle wieder eingesammelt haben und fertig sind.
Ja. Also die analog zu Java mit Wait to Notify, wo ich die Threads steuern kann. Also dass der eine den anderen wieder aufweckt, über den Computer ist.
Ja, aber dieses Wait and Notify, das sind mehr schon Synchronisierungsoperationen, also sowas in der Art werden wir uns auch anschauen.
Das ist mehr ein Join.
Ja, es ist ein Join, genau. Also bei Threads würde es einem Join entsprechen. Gut. Ja? Wenn der Vater beendet wird, kriegt es hängt davon ab. Also eine Variante ist, dass der Sohnprozess das gar nicht überlebt, wenn der Vater beendet wird. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Variante wäre, dass der Vaterprozess als Zombie noch vorhanden bleibt, bis der Sohnprozess fertig ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der Sohnprozess als Parent Process ID die 0 kriegt, also den Init-Prozess. Da hatte ich vor einer Woche Ihnen schon mal so ein Bild angemalt, wo ich so einen Baum hatte und dann irgend so einen Sohnprozess unten nach oben umgehängt habe in dem Baum.
Und wenn er jetzt am Leben bleibt als Zombie-Prozess, würde dann die Shell, also würde die das mitkriegen, dass, also Sie haben ja gesagt, dass es dann so umgekehrt zur Eingabe.
Also ein Zombie-Prozess ist ein Prozess, der beendet ist. Der ist zurückgekehrt. Das heißt, die Shell sollte das nicht sehen. Also ich denke, dass die Shell sich nicht dafür interessiert, nachdem ein Prozess beendet ist, was der, ob er weg ist oder ob er als Zombie noch da ist.
Der wird wirklich beendet.
Der ist beendet, ja. Ja. Ein Zombie-Prozess ist ein Prozess, der komplett beendet ist. Der hat auch keinen Speicher mehr. Der Speicher ist schon freigegeben worden. Das Einzige, was er noch hat, ist dieser Eintrag in der Prozess-Control-Block-Liste. Und da steht halt drin, es gibt mich noch, und damit die ID einfach noch vorhanden ist, weil es noch Söhne gibt, die ihn als Vaterprozess haben. Ja, und sobald diese Söhne auch weg sind, ist praktisch gar nichts mehr da. Und dann wird das Ding komplett weggehauen. Gut. Ja, man kann das ausprobieren, indem man so ein Programm übersetzt und dann einfach mal schaut, ob das wirklich mehrere Prozesse erzeugt. Ich glaube, sowas haben wir in der Aufgabe auch schon drin gehabt, ne? In der Form dieses Anschauen, dass es da mehrere Prozesse gibt. Ich glaube, in der Aufgabe war es mit einem Zombie sogar, ne? Einem Zombie-Prozess. Oder war das das, was ich heute gemacht habe in der Aufgabe? Ja. Okay, also dann für die spätere Gruppe, Sie sehen das etwas Ähnliches dann in der Aufgabe heute noch. Und ja, was man hier einfach erkennen kann, in dieser PS3-Ansicht sieht man, dass der Simple Fork eben einen Sohn-Prozess hat, der so heißt. Und in der normalen PS-Ausgabe kann man einfach sehen, es gibt halt zwei Stück. Ja, die haben verschiedene Prozess-IDs, klar. So. Jetzt hatte ich eben schon gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dass es hier nach einem Exec doch weitergeht, nämlich wenn der Exec fehlgeschlagen ist, weil dann kehrt er zurück. Und leider kann man nicht so einfach jetzt irgendwie einen Rückgabewert von Exec angucken, weil Exec gibt nichts zurück, auch im Fehlerfall nicht. Stattdessen wird eine globale Fehlervariable Erno gesetzt. Das ist ein bisschen krank, das Prozedere. Die kriegt man auch nur, wenn man diese Include-Datei Erno.h einbindet. Und dann kann man diesen Wert abfragen. Also man geht dann hin, nach dem Exec fragt man diesen Erno-Wert ab und wenn da halt irgendwas, ja, ich denke mal ungleich 0 drin steht, dann kann man eine Fehlermeldung ausgeben. Wobei man nicht mal testen muss, ob ein Fehler aufgetreten ist. Weil wenn man an diese Stelle kommt, ja, dass man also in der Lage ist, dort jetzt diese Fehlervariable auszulesen, dann ist klar, es muss ein Fehler gewesen sein. Ja, weil wenn alles gut gewesen wäre, dann wäre der Prozess ja weg. Also er wäre ersetzt worden durch das nachgeladene Programm. Ja, das heißt also, in dem Moment, wo ich hier in diese Zeile springe, Erno 2 gleich Erno, das ist nur um die zu sichern, weiß ich eh schon, es ist schief gegangen. Ja, und dann kann man halt irgendwelchen Fehlercode ausgeben und ja, typischerweise das Programm dann beenden oder was auch immer man da machen will. Ja, diese Geschichte hier mit dem, dass ich das Erno noch sichere, ist deswegen so umständlich gelöst, dass ich das erst noch in eine andere Variable reinschreibe, weil durch diesen P-Error-Aufruf hier wird es wieder verändert. Ja, es ist wieder ein Systemaufruf und das ändert wieder diesen Wert. Deswegen, ich muss immer unmittelbar nach so einem Systemaufruf, muss ich diese Erno-Variable mir merken, wenn ich irgendwas damit noch machen will. Sobald ich den nächsten Systemaufruf mache, wird die neu gesetzt. Ja, die ist eben global, also ist ein bisschen komisch vom Handling her. Gut. Ja, das ist jetzt die Geschichte, wo wir eben schon kurz drüber gesprochen haben, was passiert, wenn ein Prozess beendet wird und er hat noch Kind-Prozesse. Das kann man zum Beispiel in der Shell ausprobieren, ja, indem man aus der Shell heraus mehrere Programme startet, die irgendwie als eigene Fenster auf dem Desktop sitzen und dann beendet man diese Shell. Und da hängt es davon ab, wie die Shell verändert wird. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorgeführt hatte, aber der interessante Unterschied ist, wenn Sie mit Exit aus der Shell rausgehen, also einfach Exit eingeben oder Steuerung D drücken, um die Shell zu beenden, dann weiß die Shell, ich werde jetzt beendet. Ja, und die guckt dann, habe ich noch Kind-Prozesse und wenn es da welche gibt, dann räumt die auf. Das ist dieses Disown. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, oder? Dieses Disown-Kommando, das hebt praktisch die Vater-Sohn-Beziehung auf und hängt einen Sohn-Prozess direkt an den Init-Prozess. Und dann wird die Shell erst komplett beendet, nachdem dieses Abkoppeln stattgefunden hat. Das ist also der ordentliche Weg. Wenn Sie dagegen die Shell beenden, indem Sie den Shell-Prozess mit einem Kill-Kommando abschießen oder das Fenster mit diesem X-Icon wegklicken oder so, dann wird die nicht regulär verlassen, sondern praktisch zwangsbeendet. Dann kann sie diese Aufräumarbeiten auch nicht mehr durchführen. Und im Ergebnis werden dann die Kind-Prozesse alle mit beendet. Weil dann genau dieser Zustand entsteht, der Vater-Prozess ist weg, es gibt noch Kind, Prozesse, was wollen wir jetzt damit machen? Und dann dann müssen die Kindprozesse auch beendet werden. Genau, ich glaube, ich habe hier mal ein Beispiel dazu gemacht. Jetzt muss ich mich kurz wieder orientieren, was ich da getan habe. Achso, genau. Das ist immer so rechts und links sortiert. Das geht los. Rechts, ich habe irgendwo so ein Terminalfenster und darin habe ich einen Editor gestartet. Und links habe ich noch irgendein anderes Terminal, was ich nur benutze, um mir so Prozesslisten ausgeben zu lassen, um einen Überblick zu kriegen. Und was ich sehen kann, nachdem ich das da rechts gemacht habe, wenn ich anschließend mir die Prozessliste anschaue, dann sehe ich eben aus dem Terminalfenster heraus, da drin läuft die Shell und aus der Shell heraus habe ich einen Editor gestartet. Ja, das ist praktisch einfach nur die Beschreibung von dem, was ich da rechts gemacht habe. Und jetzt kann ich mir hier, das ist so, das geht nur unter Linux, da gibt es ein Unterverzeichnis proc, also /proc, und darin ist für jeden Prozess ist praktisch nochmal ein eigenes Unterverzeichnis und darin gibt es so eine Pseudodatei Status und die gibt allerlei Informationen über einen Prozess aus. Und was ich hier mache ist, dass ich da eben reingucke und nach einem Feld PPID suche, weil ich will rausfinden, welche Prozess-ID hat der Vaterprozess. Ja, und wenn ich das mache für diesen N-Edit-Prozess, dann sehe ich, der Vaterprozess ist hier irgendwas 24.000 noch was. Und und dann schaue ich nochmal in die Prozessliste und sehe, welcher ist das? Ja, klar, das ist die Bash. Ja, das ist halt die Bash, die den N-Edit gestartet hat. Und jetzt gehe ich im X-Term-Fenster mit Exit aus der Shell raus. Und dann war ja meine Prognose, es soll eben das passieren, dass praktisch dieses Disown gemacht wird, dass also die Zuordnung zu der Shell aufgehoben wird. Und genau das passiert auch, weil wenn ich im nächsten Schritt nochmal mir den Status von diesem N-Edit-Prozess angucke, dann sehe ich, jetzt hat sich die Parent-Process-ID geändert und ist jetzt 1. Ja, weil das Ding praktisch oben am Edit-Prozess aufgehängt wurde. Okay, dann schauen wir uns jetzt, nachdem wir über Prozesse unter Linux gesprochen haben, an, was man machen muss, um Threads zu erzeugen. Und da ist es so, dass man unter Linux und den meisten anderen Unix-Systemen die sogenannten POSIX-Threads verwendet. Ja, POSIX ist so ein Standard, der versucht, Unix-Systeme zu vereinheitlichen. Und die Bibliothek heißt dann pthread, wie POSIX-Thread. Und es gibt jetzt eine wichtige Funktion, mit der Sie neue Threads erzeugen können, die heißt pthread-create. Die entspricht also so ganz, ganz grob einem Fork. Damit wird ein neuer Thread erzeugt. Und auch hier gibt es eine Möglichkeit, darauf zu warten, dass so ein Thread fertig wird. Das macht die Join-Operation, die heißt hier pthread-join. Und die entspricht dann eben so ein bisschen dem Wait. Aber das Ganze ist natürlich nicht 1:1 übertragbar, weil beim Erzeugen eines neuen Threads keine Kopie von irgendwas erstellt wird, ja, sondern es entsteht einfach nur ein neuer Thread, der dann irgendeine Funktion ausführt. Das werden wir gleich sehen, wie das aussieht. Aber wenn Sie das unter Java schon kennen, dann werden Sie sehen, die Arbeit mit POSIX-Threads funktioniert eigentlich genauso wie die mit Java-Threads. Das ist dasselbe in grün. Die Funktionen heißen ein bisschen anders, die man da verwenden muss, aber von der Logik her ist es dasselbe. Damit Sie mit Threads arbeiten können, müssen Sie in die C-Datei so eine Include-Zeile eintragen, dass Sie die Header von der pthread-Library einbinden. Und leider müssen Sie auch beim Kompilieren angeben, dass das Ding gegen die Bibliothek gelinkt werden soll. Na, wenn Sie es nicht machen, kriegen Sie Kompilierfehler, dass irgendwelche Symbole nicht gefunden werden, die gebraucht werden. Ja, das heißt, man muss mit -l pthread als zusätzlichem Argument für den C-Compiler muss man einfach angeben, bitte die pthread-Bibliothek mit einbinden. Ja, und wenn wir jetzt einen neuen Thread erzeugen, dann müssen wir eine Funktion angeben. Also Sie schreiben halt Ihr Hauptprogramm und irgendwo haben Sie eine Funktion definiert und die soll in den Thread ausgeführt werden. Und dann wird einfach eben ja, als Argument in diesen pthread-create-Aufruf eingetragen, welche Funktion das sein soll. Ja. Und mit pthread-join, das sehen wir gleich im Beispiel auch noch, können Sie darauf warten, dass ein bestimmter Thread fertig geworden ist. Ja, also wie sieht das aus? Sie deklarieren Ihre Thread-Funktion, so wie hier gezeigt. Ja, wichtig das Sternchen davor, damit Sie nachher über den Namen der Funktion auch darauf zugreifen können. Und die macht halt irgendwas. Und im Hauptprogramm, wo Sie den Thread erzeugen wollen, müssen Sie zunächst mal eine Thread-Variable definieren. Dafür gibt es einen eigenen Typ, pthread-t, ja, pthread-type. Und dann haben Sie eben den Aufruf hier, pthread-create. Als erstes wird die Thread-Variable übergeben. Diese Variable können Sie später dann noch für andere Sachen verwenden, zum Beispiel um darauf zu warten, dass der Thread zurückkommt. Die muss einfach dabei sein. Dann gibt es hier irgendwelche Parameter, dieses Null, das ist irgendwelches Zeug, was man noch beeinflussen kann. Irgendwo können Sie auch noch Funktionsargumente übergeben. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Stelle oder an der Stelle ist. Also eine der beiden Nullen kann man durch Argumente für die Funktion ersetzen und die andere Null kann man durch irgendwelche Optionen für das Create ersetzen. Aber habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, welches ist. Jedenfalls das dritte Argument ist die Thread-Funktion, die ausgeführt werden soll. Ja, und dieses Create hat einen vernünftigen Rückgabewert, den man ja halt so abfragt, dass wenn da irgendwas ungleich 0 rauskommt, dann hat es einfach einen Fehler gegeben. Ja, das heißt, mit diesem Block können Sie eben einen neuen Thread erzeugen und auch direkt erkennen, ob das funktioniert hat. Es gibt wenig Gründe, warum das nicht funktionieren sollte, weil im Prinzip wäre unter Linux die einzige Möglichkeit, dass das System nicht, was den Speicher angeht, voll ist, sondern was die Prozessliste angeht, voll ist. Sie können irgendwie maximal, keine Ahnung, 65.000 Prozesse oder sowas gleichzeitig haben. Und weil Threads und Prozesse unter Linux ähnlich behandelt werden, ist auch die Zahl der Threads ja, mit den Prozessen zusammen begrenzt. Und wenn Sie es theoretisch schaffen, dass alle Prozess-IDs vergeben sind, ja, dann können Sie natürlich keinen neuen Thread erzeugen. Das ist eigentlich jetzt das einzig Vernünftige, was mir einfällt, weswegen das scheitern sollte. Es sei denn, es ist irgendwas einfach grob falsch, dass das zum Beispiel keine Funktion ist, die Sie da angegeben haben. Ja, Sie können ja mit einem Cast da auch einen Integer irgendwie reinschreiben. Okay, also das ist so der Grundaufbau. Schauen wir uns ein Beispielprogramm an. Ist das lesbar? Auch ganz hinten von der Größe. Ja, was macht das Programm? Das eigentliche Hauptprogramm fängt erst hier unten an. Oben sind zwei Funktionen definiert, die jeweils in Threads laufen sollen. Ja, die heißen Thread Function 1 und Thread Function 2. Habe ich nicht auch so einen Pointer hier irgendwo? Ja. Also Thread Function 1 und Thread Function 2, die machen nichts Spannendes, die machen jeweils eine Schleife, in der sie 10-mal grüßen, also Hallo sagen und dann jeweils eine Sekunde warten. Und im Hauptprogramm werden jetzt zwei Thread-Variablen definiert, weil wir zwei Threads erzeugen wollen, also müssen sie auch jeweils eine eigene Variable dafür haben. Dann wird der erste Thread erzeugt, es wird 5 Sekunden gewartet. Dann wird der zweite Thread erzeugt, wird nochmal 5 Sekunden gewartet, dann kommt eine kurze Zwischenmeldung, dass der Hauptthread sozusagen, also das, was die Main-Funktion abarbeitet, dass das immer noch da ist. Und dann sehen Sie hier pthread join, damit wird jetzt zunächst der erste Thread wieder eingesammelt. Anschließend wird, wenn das erfolgreich war, wird bestätigt, dass es geklappt hat, also dass der Thread weg ist. Und der ist dann auch wirklich weg. In dem Moment, wo pthread-join zurückkehrt, ja, als Funktion, ist der Thread, um den es geht, vernichtet. Der ist nicht mehr da. Also der ist dann wirklich weg. Und dann hier unten nochmal dasselbe für den zweiten Thread, der wird auch noch eingesammelt. Und dann ist es praktisch nicht länger eine Multithreaded-Anwendung, weil wir haben zwei Threads erzeugt und zwei wieder eingesammelt und damit sind sie weg. Ja, Sie könnten, anstatt die Dinger hier einzusammeln, auch am Ende einfach Exit sagen. Ja, wenn das Hauptprogramm, also wenn die Main-Funktion beendet wird, was bei einem normalen Prozess ja heißt Ende, dann wird das Betriebssystem dafür sorgen, dass auch alle Threads sofort angehalten und vernichtet werden. Die sind dann auch weg, aber es ist unsauber, sozusagen die Threads nicht von Hand einzusammeln, weil sie über dieses Einsammeln eben feststellen können, ob irgendwas noch läuft. Wenn sie einfach das Hauptprogramm beenden und damit die weiteren Threads zwangsweise stoppen, weiß man halt nicht, ob das gut ist. Gut, dann machen wir jetzt die Pause bis 57.